Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 26. Juli. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute Nachricht Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Zweites Buch Chronik, Kapitel 16, Vers 11 bis Kapitel 19, Vers 3. Das Ende der Regierung Asas. Die Geschichte der Regierung von Asa vom Anfang bis zum Ende ist nachzulesen im Buch der Könige von Juda und Israel. In seinem 39. Regierungsjahr erkrankte Asa an einem Fußleiden. Obwohl die Krankheit sehr ernst wurde, suchte er auch damals seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei den Ärzten. In seinem 41. Regierungsjahr starb Asa. Er wurde in der Gruft beigesetzt, die er sich in der Davidstadt hatte aushauen lassen. Man bettete ihn darin auf ein Lager, das bedeckt war mit Balsam und anderen wohlriechenden Stoffen, die von Salbenmischern sachkundig zusammengestellt waren. Auch ein gewaltiges Feuer wurde zu seinen Ehren angezündet. König Josaphats gute Regierung. Nach Asa wurde sein Sohn Josaphat König. Er wurde sehr mächtig in seinem Land. Er stationierte Truppen in allen befestigten Städten Judas und richtete überall im Land Posten ein, auch in den Städten im Gebiet von Ephraim, die sein Vater erobert hatte. Der Herr stand Josaphat bei, denn er lebte so, wie sein Ahnherr David zu Beginn seiner Regierung gelebt hatte. Er verehrte nicht die Baale, sondern hielt sich treu an den Gott seines Ahnherrn und befolgte seine Gebote im Gegensatz zu den Königen von Israel. Darum festigte der Herr das Königtum Josaphats. Ganz Juda brachte ihm Geschenke, er wurde sehr reich und gewann hohes Ansehen. Weil er dem Herrn gehorchte, wurde er immer mutiger und er ließ die Opferstätten der fremden Götter und die geweihten Pfähle in Juda zerstören. In seinem dritten Regierungsjahr ordnete Josaphat an, dem Volk von Juda Unterricht im Gesetz des Herrn zu erteilen. Er beauftragte damit einige seiner Beamten, nämlich Ben-Hajiel, Obadja, Sehaja, Netanel und Michaja, dazu die Leviten Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonija, Tobia und Top-Adonija, sowie die Priester Elishama und Joram. Sie alle wurden vom König ausgesandt und zogen nun von Stadt zu Stadt. Sie hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und unterwiesen das Volk, wie der König es befohlen hatte. Josaphats Macht. Über alle Königreiche rings um Juda hatte der Herr einen gewaltigen Schrecken kommen lassen, so dass niemand Josaphat anzugreifen wagte. Die Philister brachten ihm Geschenke und Silber als Tribut, und sogar die Araber brachten ihm 7.700 Schafböcke und ebenso viele Ziegenböcke. So wurde Josaphat im Lauf der Zeit immer mächtiger. Er baute in Juda Burgen und Städte mit Vorratsspeichern und auch in den übrigen Städten des Landes legte er Vorräte an. In Jerusalem waren die besten Kriegsleute seines Heeres stationiert. Die Diensteinteilung des Heeres richtete sich nach den Sippenverbänden. Die Truppenführer des Stammes Juda waren Adna, Oberst und Befehlshaber über 300.000 tüchtige Krieger, Johanan, Oberst und Befehlshaber über 280.000 Mann, Amasja, der Sohn von Sichri, Befehlshaber über 200.000 Mann. Er hatte sich freiwillig dem Herrn zur Verfügung gestellt. Die Truppenführer des Stammes Benjamin waren Eljada, ein tapferer Krieger, Befehlshaber über 200.000 Mann, die mit Schild und Bogen bewaffnet waren. Josabat, Befehlshaber über 180.000 gut ausgerüstete Männer. Sie alle standen dem König im Kriegsfall zur Verfügung, abgesehen von den ständigen Besatzungen, die er in den Festungen von ganz Juda stationiert hatte. Josaphat verbündet sich mit König Ahab von Israel. Josaphat war sehr reich und stand in hohem Ansehen. Er verheiratete seinen Sohn mit einer Tochter des Königshauses Ahab. Nach einigen Jahren besuchte er Ahab in Samaria. Dieser ließ für ihn und sein Gefolge eine Menge Schafe und Rinder schlachten. Dann überredete er ihn, mit ihm zusammen die Stadt Ramoth in Gilead anzugreifen. König Ahab von Israel fragte König Josaphat von Juda: »Machst du mit, wenn ich gegen Ramoth ziehe?« »Ich mache mit«, antwortete Josaphat, »du kannst auf meine Truppen zählen wie auf deine eigenen.« Aber dann sagte er: »Du solltest doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint.« Da rief der König von Israel alle Propheten zusammen, etwa 400, und fragte sie: »Sollen wir die Stadt Ramoth angreifen oder nicht?« »Greif sie an«, antworteten sie, »der Herr wird sie in deine Hand geben.« Aber Josaphat zögerte und fragte: »Gibt es hier keinen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen könnten?« »Es gibt schon noch einen«, erwiderte der König von Israel, »Micha, den Sohn von Jimla, aber ich kann ihn nicht ausstehen, weil er mir immer nur Unglück ankündigt.« Doch Josaphat sagte: »So sollte der König nicht reden.« Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und befahl ihm, so rasch wie möglich Micha herbeizuholen. Die beiden Könige saßen in ihrem königlichen Ornat auf zwei Thronsesseln, die auf dem freien Platz vor dem Stadttor Samarias aufgestellt waren. Die 400 Propheten standen vor ihnen. Sie waren im Zustand ekstatischer Begeisterung. Einer von ihnen, Zidkia, der Sohn von Kenaana, hatte sich einen Helm mit eisernen Hörnern aufgesetzt und rief: »So spricht der Herr: Unbesiegbar wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du gegen die Syrer anrennen und sie völlig vernichten.« Die anderen Propheten stimmten ein und riefen: »Zieh nur gegen Ramoth, du wirst siegen. Der Herr wird die Stadt in die Hand des Königs geben.« Ein unbequemer Prophet. Unterwegs sagte der Bote zu Micha: »Die Propheten haben dem König einstimmig Sieg prophezeit. Sieh zu, dass du es ebenso machst und ihm einen glücklichen Ausgang ankündigst.« Aber Micha antwortete: »So gewiss der Herr lebt, ich kann nur ankündigen, was mein Gott mir aufträgt.« Als Micha vor den König trat, fragte ihn der: »Micha, sollen wir Ramoth angreifen oder nicht?« Micha antwortete: »Greift die Stadt nur an, ihr werdet siegen, der Herr wird sie in eure Hand geben.« Aber der König sagte zu ihm: »Ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Was hat der Herr dir gesagt?« Da antwortete Micha: »Ich sah das Heer Israels über die Berge zerstreut wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Und der Herr sagte zu mir: Sie haben keinen Anführer mehr, der Krieg ist zu Ende, jeder soll nach Hause zurückkehren.« Der König von Israel wandte sich zu Josaphat und sagte: »Habe ich nicht recht? Er kündigt mir immer nur Unglück an.« Aber Micha sprach weiter: »Weil das so ist, hört nun, was der Herr euch sagt. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links stand das ganze Heer der Engel. Da fragte der Herr: Wer ködert Ahab, den König von Israel, und bringt ihn dazu, dass er Ramoth angreift und dort den Tod findet? Der eine hatte diesen Vorschlag, der andere jenen, bis zuletzt ein Geist vor den Herrn trat und sagte: Ich werde ihn ködern. Womit?« fragte der Herr, und er antwortete: »Ich werde als Lügengeist aus dem Mund aller seiner Propheten sprechen.« Da sagte der Herr: »Du darfst ihn ködern, es wird dir gelingen, geh hin und tu es.« »Du siehst also«, wandte sich Micha an den König, »dass der Herr deinen Propheten Lügen eingegeben hat, in Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen.« Da trat Zidkia auf Micha zu, gab ihm eine Ohrfeige und sagte: »Wie soll das zugegangen sein, dass der Geist des Herrn mich verlassen hat und nur noch mit dir redet?« »Du wirst es ja sehen«, erwiderte Micha, »wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken wirst.« »Nehmt ihn fest«, befahl der König, »und führt ihn zum Stadtkommandanten Amon und zum Prinzen Joasch. Sagt zu ihnen: Befehl des Königs, haltet diesen Mann im Gefängnis, bis ich wohlbehalten zurückgekehrt bin, gebt ihm die kleinste Ration Wasser und Brot.« Micha erwiderte: »Wenn du wohlbehalten zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen.« Und er fügte hinzu: »Hört, ihr Völker der ganzen Erde!« Der Prophet behält Recht. Der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen also gemeinsam gegen die Stadt Ramoth. Unterwegs sagte der König von Israel zu Josaphat: »Ich werde verkleidet in die Schlacht ziehen, aber du kannst unbesorgt deine königlichen Kleider tragen.« Der König von Syrien hatte nämlich den Anführern seiner Streitwagentruppe befohlen: »Ihr sollt nur den König von Israel angreifen, lasst euch mit keinem anderen ein, und wenn er einen noch so hohen Rang hat.« Deshalb zog der König von Israel verkleidet in die Schlacht. Als die Wagenkämpfer Josaphat sahen, riefen sie: »Da ist der König von Israel!« und setzten von allen Seiten zum Angriff gegen ihn an. Josaphat aber schrie, und Gott, der Herr, half ihm und lenkte sie von ihm ab. Als die Wagenkämpfer merkten, dass er nicht der Gesuchte war, ließen sie ihn in Ruhe. Ein Soldat aber schoss aufs Geratewohl einen Pfeil ab, der den König von Israel an einer ungeschützten Körperstelle traf. Da befahl der König seinem Wagenlenker: »Dreh um und bring mich aus der Schlacht, ich bin verwundet.« Weil aber der Kampf an Heftigkeit zunahm, musste der König den Syrern gegenüber durchhalten und bis zum Abend in seinem Wagen aufrecht stehen bleiben. Als die Sonne unterging, starb er. König Josaphat von Juda aber kehrte wohlbehalten in seinen Palast nach Jerusalem zurück. Da trat ihm der Prophet Jehu, der Sohn von Hanani, entgegen und sagte zu ihm: »Musstest du dem Feind des Herrn helfen und dich mit Leuten anfreunden, die den Herrn hassen? Der Herr ist deswegen zornig auf dich. Zu deinem Glück hat er aber auch Gutes bei dir gefunden. Du hast die geweihten Pfähle aus dem Land beseitigt und bemühst dich, den Willen Gottes zu befolgen.« Römer Kapitel 9, Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 13. An Jesus Christus scheiden sich die Wege. Was folgt daraus? Es ist offenbar so: Menschen aus den anderen Völkern, die sich gar nicht darum bemüht hatten, haben das Ziel erreicht, vor Gott als gerecht zu bestehen. Sie haben es dadurch erreicht, dass sie in vertrauendem Glauben angenommen haben, was Gott für sie getan hat. Das Volk Israel aber, das mit aller Kraft danach strebt, auf dem Weg der Gesetzeserfüllung vor Gott als gerecht zu bestehen, hat das vom Gesetz in Aussicht gestellte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie den Weg des Glaubens abwiesen und meinten, ihre Gehorsamsleistungen müssten sie ans Ziel bringen. Sie kamen zu Fall an dem Stein des Anstoßes, von dem Gott sagt: Auf dem Zionsberg lege ich ein festes Fundament, einen Stein, an dem sie sich stoßen, einen Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Aber wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Der Glaube als Weg zur Rettung für alle. Liebe Brüder und Schwestern, mein Herzenswunsch und meine Bitte an Gott ist, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Ich kann ihnen bezeugen, dass sie sich mit brennendem Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Aber ihr Eifer beruht nicht auf der richtigen Einsicht. Sie begreifen nicht, dass Gott selbst eingegriffen hat, damit Menschen vor ihm als gerecht bestehen können. Deshalb suchen sie, durch eigene Anstrengungen Gerechtigkeit zu erringen, anstatt sich Gott zu unterwerfen, der in seiner Gerechtigkeit, nämlich seiner heilschaffenden Treue, für sie gehandelt hat. Denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil. Vielmehr gilt jetzt: Alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als gerecht anerkannt werden. Wenn es darum geht, auf der Grundlage des Gesetzes vor Gott als gerecht zu bestehen, gilt, was Mose schreibt: Wer die Gebote befolgt, gewinnt dadurch das Leben. Ganz anders spricht die Stimme, die dazu aufruft, auf der Grundlage vertrauenden Glaubens vor Gott als gerecht zu bestehen. Sie sagt: Ihr braucht nicht zu fragen, wer steigt für uns in den Himmel hinauf, als müsste man Christus erst von dort herabholen. Auch nicht, wer steigt für uns in die Totenwelt hinab, als müsste man Christus aus dem Tod zurückholen. Nein, die Stimme sagt: Das Wort, das von Gott kommt, ist euch ganz nahe. Es ist in eurem Mund und in euren Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt, und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. So steht es ja in den Heiligen Schriften: Wer ihm glaubt und auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Nichtjuden. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus. Aus seinem Reichtum schenkt er allen, die sich zu ihm als ihren Herrn bekennen, ewiges Leben. Es heißt ja auch: Alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Psalm 20. Segenswunsch für den König. Ein Lied Davids. Der Herr gebe dir Antwort, wenn du in Not gerätst und zu ihm schreist. Er selbst, der Gott Jakobs, sei dein Beschützer. Er sende dir Hilfe aus seinem Heiligtum, mächtigen Beistand vom Zionsberg. Er nehme deine Opfergaben gnädig an und freue sich über deine Brandopfer. Er erfülle die Wünsche deines Herzens und lasse alle deine Pläne gelingen. Dann wollen wir voll Freude jubeln, weil er dir zum Sieg verholfen hat. Den Namen unseres Gottes wollen wir rühmen und unsere Feldzeichen hochheben. Der Herr gebe dir alles, worum du ihn bittest. Nun weiß ich es. Der Herr steht seinem König zur Seite. Aus seinem Heiligtum im Himmel gibt er ihm Antwort. Seine mächtige Hand greift ein und befreit. Manche schwören auf gepanzerte Wagen, andere verlassen sich auf Pferde. Doch wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Sie alle brechen zusammen und fallen hin. Wir aber stehen und halten stand. Herr, hilf dem König. Erhöre uns, wenn wir zu dir beten. Sprüche, Kapitel 20, die Verse 2 und 3. Ein König ist so bedrohlich wie ein knurrender Löwe. Seinen Zorn zu wecken wäre Selbstmord. Es ehrt einen Mann, sich aus einem Streit herauszuhalten. Nur ein Dummkopf stürzt sich hinein.